Servus.
Moin moin.
Herzlich willkommen bei Joe & Curve,
der herzoffene Männer-Podcast.
Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür.
Hallo und herzlich willkommen bei Joe & Curve, dem herzoffenen Männer-Podcast. Heute haben wir Martin am Start. Hallo Martin, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Josef, mir geht's wunderbar. Ich bin jetzt gespannt hier. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und finde euer Projekt spannend. Also freue mich, wo immer Männer mit dem Fokus von Herzoffenheit ins Leben gehen und sich diese Seite des Menschseins wieder zurückerobern, die uns unsere Kultur so lange verboten hat. Von daher freue ich mich, dabei zu sein und das auf die Art vielleicht unterstützen zu können.
Super, das freut uns natürlich sehr. Du hast ja den Titel ausgesucht, Wo bist du abhängig? Bevor wir da reinspringen, lade ich dich ein, einfach ein paar Dinge über dich zu erzählen, also dich vorzustellen. Wer ist der Martin? Was kann man sich da so vorstellen?
Wer ist der Martin? Ich bin Mensch, also bin ich Prozess. Von daher ist das immer schwierig zu sagen, wer bin ich?
Wie stellst du dich vor, wenn du dich jemandem vorstellst, was für sich ein Arbeitgeber, eine Frau, die du spannend findest, was weiß ich, bei einer Messe, bei Leuten, die dich quasi fragen, hey, wer bist du, was machst du so? Oder die klassische Frage, was sind so deine Hobbys? Vielleicht einfach so ein bisschen ausholen.
Also wer ich bin, wie gesagt, beantworte ich nicht. Wen das interessiert, der findet es raus im Kontakt. Was ich mache, ist, ich arbeite als Männercoach mit Hochsensitiven und Hochbegabten. Also highly gifted finde ich schöner, da gibt es keine schöne Übersetzung, weil es ist so reich beschenkt vom Leben mit Begabungen. Und oft genug aber haben wir dann nicht gelernt, mit diesen Begabungen so umzugehen, dass es uns gut tut, dass wir sie wirklich nutzen können für ein gutes Leben, für ein sinnvolles Leben, sondern die bringen auch immer Fragezeichen mit oder Herausforderungen. Und wenn wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, dann passiert es leicht, dass wir mehr die Schwierigkeiten dran sehen als das Geschenk. Also wenn ich das Bild nehme von einem Menschen, der absolutes Gehör hat, der hört immer, wenn irgendeine Musik nicht wirklich stimmt. Und für den ist das erstmal Hölle. Also das Potenzial ist drin. Wenn er jetzt auf diesen Aspekt sich fokussiert, sein Bewusstsein da festhängt, dann hört er nur, wie schrecklich verstimmt die Welt in allen möglichen Aspekten ist. Wenn er das weiterentwickeln kann und da entspannter werden kann, dann kann er das Geschenk sehen, dass er mit seinem absoluten Gehör eben auch das Schöne ganz anders wahrnehmen kann und da, wo es passt, in einer ganz anderen Tiefe das erfassen kann. Und das ist so der Prozess, um den es für mich geht bei hoher Begabung und besonders bei hoher Sensitivität, also der Fähigkeit, sehr fein wahrzunehmen, emotional sehr fein wahrzunehmen. Und in dem Feld arbeite ich mit Männern, weil wir nochmal eine andere Herausforderung haben innerhalb unserer patriarchalen Kultur. Ist uns der Part zugedacht, hart zu sein, nach außen zu gehen, uns eigentlich nicht zu fühlen, uns nach innen abzuschneiden. Das lernen wir sehr früh. Also man sagt so im Alter von 3 bis 5 Jahren, setzt diese Konditionierung bei Jungs ein, wird auch sehr rigide geahndet, wenn wir darüber rausgehen. Also trau dich mal als Junge mit einem Kleid aufzutreten. Da kriegst du ganz schön eins auf die Waffe. oder in Rose, du brauchst so ein rosa T-Shirt anziehen. Das ist auch beim erwachsenen Mann, wo man sehr gut testen kann, wie viele Ressentiments in unserer scheinbar aufgeklärten freien Kultur doch sehr leicht aktivierbar sind. Und während ein Mädchen natürlich Hosen und Röcke tragen kann und sich da viel freier schon bewegen kann, da ist die Kultur auf der Seite schon ein Stück weiter. Allerdings haben die Frauen auch früher angefangen, sich da in die vormals männlich definierten Felder reinzuentwickeln. Unsere Aufgabe jetzt ist, und deswegen finde ich diesen Podcast klasse, dass wir Männer uns in das, was vorher oder vormals weiblich definiert war, reinbewegen. Und das ist die Innenwelt und das ist dieser Riesenraum der inneren Erfahrung, der Gefühle, des Umgangs mit mir selber, des gut auf mich achten, auch des Empfangens, des Zulassenkönnens, dass es irgendwie kommt und davon ausgehen, es wird gut kommen. Und also all die Bereiche und was ich dann mache eben mit hochsensitiven und highly gifted Männern ist mit ihnen so diese persönliche Gebrauchsanweisung, wie gehe ich gut mit mir um, zu erarbeiten, dass sie ankommen wirklich ganz bei sich in diesem inneren Raum, wissen, wie sie immer wieder in diesen inneren Raum kommen können, indem sie ganz bei sich sind und von da aus in die Welt gehen, von da aus in die Welt strahlen oder auch die Welt selber regulieren lernen, wie viel lasse ich zu von der Welt in meiner Welt. Und wenn es mir nicht gut tut, wozu soll ich es mir reinziehen? Bloß weil irgendjemand anders der Meinung ist, ich müsste jetzt politisch informiert sein, was auch immer das dann bedeutet. solche Dinge. Einfach diese Freiheit zu entwickeln, ganz bei sich anzukommen, von da aus mit dem, was ich als Geschenk zu geben habe, in die Welt zu gehen und es der Welt zu geben.
Das klingt ja mega spannend, was du da alles machst mit den Männern. Und was ist denn Hochsensibilität beziehungsweise highly gifted? Was kann ich mir darunter vorstellen? Du hast es ja grob schon angesprochen mit dem Thema Musik. Wie kann ich mich selbst so wiederfinden in diesem Term, sage ich mal, wenn ich in diesem Feld unterwegs bin als Mann? Jetzt zum Beispiel die Zuhörer, wenn die das hören, hast du es vielleicht noch ein bisschen greifbarer? Hochbegabt begegne mir oft auch in der Schule, wenn Menschen von ihren Kindern erzählen bei den Schulen, ja, dann sind sie hochbegabt, da kommen sie 3 Klassen höher oder in der hochbegabten Klasse, wo dann die Anforderungen höher sind. Ist es sowas?
Also hochbegabt im Deutschen ist ein Terminus, der von der IQ-Ebene her betrachtet wird. Und das ist einfach gaußsche Verteilung, diese Glockenkurve, die wir alle kennen. Und da gibt es eben den großen Bereich der Normalen, also des Durchschnitts. Und dann, das ist eben von nach IQ-Maßzahl in Deutschland, gesagt nur von 85 bis 115 ist normal durchschnittlich begabt. Dann von 115 bis 130 ist überdurchschnittlich begabt. 130 bis 145 ist hochbegabt. 145 plus ist höchstbegabt. Und das ist eigentlich schon kaum mehr zu messen, weil die Vergleichsgruppe fehlt. Das sind zu wenig. Das ist der Club von 0,1%. Und da fehlt einfach dann die Masse, um da eine saubere Statistik überhaupt noch zu führen oder saubere Messungen zu machen. Für mich ist das aber ein fließendes, also in meiner Wahrnehmung, in meiner Erfahrung ist das fließend von eher linear denkend, das wäre normal begabt, zu komplex denkend und komplex empfindend. Also Empfindung und Denken, wir unterscheiden das. Wir unterscheiden kognitive Intelligenz, als wäre das was Isolierbares. Es surft aber auf demselben Nervensystem und wenn das komplex verdrahtet ist, dann ist es eben nicht nur jetzt IQ-mäßig, kognitiv, rational komplex verdrahtet, sondern es ist einfach komplex verdrahtet. Und wenn wir eine Information haben, dann sagen wir, wir verarbeiten die Emotion intellektuell. Und wenn wir ein Gefühl haben oder eine sensuelle Wahrnehmung haben, dann verarbeiten wir die angeblich anders. Es ist aber dasselbe Hirn, was das verarbeitet. Es läuft genauso komplex ab. Von daher kenne ich keinen Hochbegabten nach dieser IQ-Sichtweise, der nicht auch hochsensitiv wäre. Ich verwende im Deutschen
den Begriff hochsensitiv, weil der für mich präziser ist. Hochsensibel hat sich eingebürgert, aber sensibel hat im Deutschen die Konnotation von unangemessen empfindungsfähig. Das ist immer so ein Geschmack von Abwertung drin, du Sensibelchen. Und nicht, die meisten haben ein Messgerät, das auf Volt funktioniert und du hast halt eins, das auf Millivolt funktioniert. Völlig gleichwertig, bloß ein anderer Messbereich. Und natürlich andere Erfordernisse. Wenn ich wesentlich feiner wahrnehme, muss ich mehr darauf achten, welche Impulse lasse ich rein, damit es mir gut geht. Also für mich ist, wenn ich in ein Kaufhaus gehe und muss da durch die Parfümabteilung, ist es Hölle. Es ist einfach gruselig, weil für mich ist das Gestank. Viele Menschen scheinen das als Wohlgeruch zu empfinden, sonst wäre der Markt nicht so groß. Mich befremdet es nur. So, das ist was, da ist meine Nase feiner, als es für viele wohl ist. Und das kannst du in alle Bereiche nehmen. Das ist emotionale Wahrnehmung in mir, wo ich einfach merke, da ist mein Strauß anscheinend bunter als für viele Menschen. Oder Wahrnehmung, empathische Wahrnehmung, dass ich andere Menschen anders spüren kann. Das kann anstrengend sein, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und das nicht reguliere. Dann kann es sein, dass ich damit zum offenen Scheunentor rumlaufe und jeder kippt mir seinen Schrott rein und ich fühle mich nur deprimiert und weiß nicht, wo es herkommt. Dabei ist es eigentlich nur ein mangelndes Know-how, wie reguliere ich, wie viel ich überhaupt aufnehme. Also, wenn ich in die U-Bahn gehe, schaffe ich mir vorher, weil ich weiß, wie das funktioniert mit meinem Bewusstsein, wie so ein Container, sodass ich nicht den ganzen Ärger dieses Arbeitstags von allen Leuten, die da drin sind, quasi mir reinziehe wie so ein Staubsauger. Oder weiß ich das eben nicht und merke nur, wenn ich dann abends heimkomme, ey, nach der U-Bahn, ich bin immer total platt. Kann irgendwie höchstens auch das Ergebnis davon wahrnehmen. Also dieses feinere System und komplexere System braucht eine andere Bedienung und ist zu anderen Leistungen in der Lage, aber eben nur bei richtiger Bedienung.
Verstehe. Das klingt ja mega spannend. Ja, was sich mir eine Frage aufdrängt, und zwar, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also, das ist vielleicht jetzt ein Jump in deine Kindheit, ich weiß nicht. Wie bist du auf das Thema gekommen?
By life, ja. Also, realisiert habe ich, dass ich hochsensitiv bin vor ein paar Jahren. Ich weiß schon lange, dass ich irgendwie ein gut funktionierendes Hirn habe. Und dass es mir häufig leichter fällt, Dinge zu verstehen, als ich das bei anderen beobachte. Oder dass ich grundsätzlich alles immer in komplexen Zusammenhängen wahrnehme. Ich kann nicht schlicht linear denken, sondern ich denke immer komplex. Ich erfasse immer komplex. Ich verknüpfe alles, was reinkommt bei mir, verknüpft sich in mir. Das ist keine willentliche Geschichte. Das verknüpft sich in mir mit allen möglichen anderen Aspekten. Und ich habe irgendwann gemerkt, es gibt ein paar Menschen, mit denen kann ich einfach reden. Und wenn dann ein Dritter dazu kommt, dann passiert es, dass er sagt, sag mal, wieso redet ihr dauernd von anderen Themen? Und wir gucken beide verständnislos und sagen, nee, wir reden von einem Thema. Und irgendwann habe ich gemerkt, wir reden von einem Thema, das ist, steht quasi dahinter, das ist abstrakt. Das ist nicht benennbar direkt. Und die scheinbar verschiedenen Themen, über die wir reden, das sind alles exemplarische Themen. Also wir jumpen von dieser abstrakten Ebene runter, haben ein Thema, über das wir reden können. Der andere jumpt einfach zum nächsten. Und weil wir beide die Verbindung über dem abstrakten Thema dahinter haben, ist der Schritt, da mitzuspringen, völlig einfach. Für mich was einfach passiert. Für jemand, der von außen kommt und jetzt nur die einzelnen Themen wahrnimmt, über die wir reden, ist das völlig chaotisch und völlig unzusammenhängend. Und aus seiner Sicht, wenn ich mich in die Schuhe stelle, nachvollziehbar. Oder ich habe gemerkt, dass ich mich oft übersetzen muss. Also, dass ich merke, damit die anderen mich verstehen, muss ich mich transformieren. Ich muss auf eine andere Ebene gehen, um mit den meisten kommunikationsfähig zu sein. Und bin dann irgendwann über Hochbegabung gestolpert, gibt ein Buch, das heißt Hochbegabt und Hochsensibel, die schreibt es getrennt. Brackmann heißt die Frau. Das war so ein Augenöffner für mich. Und bin dann weiter ins Thema Hochbegabung, habe mich damit auseinandergesetzt und dann auch mal einen Test gemacht und festgestellt, okay, mein Hirn ist allemal überdurchschnittlich. Und bin dann aufs Thema Hochsensitivität gekommen und auch auf die immanenten Schwierigkeiten, die ich mit der männlichen Sozialisation und dem Thema erhöhte Sensitivität, Fühlfähigkeit, wenn man so will, quasi logisch haben muss. Und bin dann in das Thema reingewachsen. Gemerkt, es bringt mir ganz viel, diese Brille aufzusetzen und so rum auf mein Leben zu gucken.
Ja, ich stelle mal eine Behauptung auf, oder wahrscheinlich ist es eben auch so, und zwar hochbegabt ist oder hochsensibel oder hochsensitiv, so, ist man wohl quasi schon sein ganzes Leben lang. Und man wird so geboren. Ist es so?
Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Es gibt Menschen, die sagen, Hochsensitivität ist, also wir werden alle so geboren. Wir haben grundsätzlich alle die Anlage dazu. Ein menschliches Hirn, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist sehr frei in der Verdrahtung. Und je nach sozialem Kontext werden ganz schnell Optionen abgeschaltet, weil in dem Kontext irrelevant. Also wenn du ein Baby nimmst, das neu geboren ist und du setzt es in Afrika in eine Familie, dann wird es dort aufwachsen und wird sich adäquat dort sozialisieren können. Und du könntest dasselbe Baby wo ganz anders hinsetzen und es würde auch dort sich adäquat sozialisieren können. Und du hast gefragt gehabt, ob wir so geboren sind oder ob man das wird. Die Frage ist quasi, das ist einer der Blickwinkel, also ein Blickwinkel gibt es, wir sind einfach so, kommen so auf die Welt und das ist quasi strukturelle Gegebenheit. Bei Intelligenz geht man davon aus. Also insofern, ja. Bei Hochsensitivität gibt es auch den Ansatz, dass die quasi diese Fähigkeit des Gehirns, irgendwann zu sagen, ich schalte jetzt einen ganzen Sack Optionen, die ich in diesem Leben nicht brauche anscheinend, aufgrund meines Umfelds, die schalte ich ab. Dass dieser Mechanismus unterbrochen wird. Eine Theorie, die ich gehört habe, ist, wenn wir für eine Phase von 4 oder ähnlich Wochen unter einem starken Stress stehen, innerhalb unserer frühen Genese als Menschen, also nach der Geburt, aber manchmal auch vorgeburtlich, und dann hört dieser Stress wieder auf, dass dann quasi dieser Schalter umgelegt wird und das Gehirn sagt, ist mir zu riskant, ich bleibe mal lieber in diesem alle Optionen offen halten, alle Informationen durchlassen, filter nicht so viel, weil scheint hier so ein Umfeld zu sein, wo ich mir die Türen offen halten muss, mich in alle Richtungen zu entwickeln, also alles mitkriegen, um dann auch zu wissen, wie kann ich hier überleben.
Verstehe, da drängt sich mir eine Frage auf. Wie bist du aufgewachsen?
Wie bin ich aufgewachsen? Ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus und bin eins von 5 Kindern und ja, ich bin Ende 60er Jahre geboren, also in den 70er Jahren aufgewachsen. Von daher auch noch in einer anderen Kultur als heute. Also auf der einen Seite kommen meine Eltern, sind in den 30er Jahren geboren, haben Erfahrungen als Kinder mit dem Krieg gehabt. Meine Mutter hat Fluchterfahrungen gehabt. Das waren so prägende Sachen in meinem Elternhaus einfach, weil es ihre Geschichte war, die sie mitgebracht haben. Und gleichzeitig eine Welt, wo dann die Hippie-Zeit aufbricht. Die habe ich nicht mitgekriegt, aber in der Welt war es ja trotzdem. Also in meinem Elternhaus ist davon nichts aufgetaucht. Aber in der Welt war es ja. Und wir sind ja immer auch Kinder unserer Zeit. Also irgendwie hat es mitgewirkt bei meinem Aufwachsen. Und dann Internat. Ab 10 bin ich ins Internat gegangen. Habe da in einem Chor gesungen, deswegen wollte ich dahin. Und ja, eben da mich in die Musik sehr reingegeben, die in meiner Familie extrem hohen Stellenwert hat, schon immer.
Verstehe. Jetzt sprichst du natürlich mit jemandem, also mir, der musikalisch sehr zugetan ist. Und wo ich jetzt sagen würde, Musik hat definitiv was mit Sensitivität zu tun. Wie war es denn bei dir, ja, ich sag mal, in der Phase, die du vorhin beschrieben hast, in der frühkindlichen Phase, 4 Wochen nach der Geburt, vor der Geburt, wurde da viel Musik gemacht? Oder könnte man die Musik quasi als Teil dazu sehen, was diese Sensitivität geprägt hat?
Sie hat es zumindest gefühlt. Also diese Sensitivität, wie gesagt, ich kann bei mir nicht sagen, wo die herkommt. Wenn ich mir heute meine Eltern anschaue, sehe ich bei ihnen schon, wo sie feinfühliger sind, als es vielleicht nach ihrer Selbstwahrnehmung oder Selbstdefinition, zumindest wie ich ein Kind war, waren. Die haben sich auch einfach groß entwickelt. Das ist genial. Klassische Musik war bei uns immer. Also ich bin quasi gebadet in Bach aufgewachsen. So, das ist meine Prägung. Also Johann Sebastian Bach, das ist ganz tief drin in meinem System. Und Musik war immer, war jeden Tag Klavierspiel. Wir haben alle Instrumente gelernt. Mein Bruder ist Berufsmusiker geworden. Mein Vater wäre nicht Pfarrer geworden, wäre Musiker geworden, aus meiner Sicht. Also von seiner, wo ich ihn erlebe, was ihn wirklich tief beglücken kann. Und das hat er auch immer parallel betrieben. Von daher große Prägung in Musik, ja.
Okay, ich würde gerne mal eine Frage stellen, und zwar, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns gerade so ein bisschen verquatschen, und das Thema, was wir heute eigentlich haben, ist Abhängigkeit. Wo bist du abhängig? Und deswegen würde ich gerne da so ein bisschen eintauchen. Warum hast du dir das Thema ausgesucht, und was hat Abhängigkeit in deinem Leben für eine Rolle gespielt?
Warum ich mir das Thema ausgesucht habe, das kann ich dir nicht mehr sagen. Das war in unserem Vorgespräch, wo wir so geschaut haben, was wären so mögliche Themen. Und es ist ein Thema, mit dem wir Menschen alle zu tun haben, glaube ich. Also dieses Kommen aus einer Abhängigkeit als Babys. Erstmal extreme Abhängigkeit, sowohl körperlich, dass sich jemand darum kümmert, meine Körperfunktionen irgendwie zu bedienen. Also oben das Richtige reinkommt und unten das, was zu viel ist, auch wieder wegkommt. Und das gehalten werden, da sind wir sehr abhängig. Und dieses Regulieren des Nervensystems, soweit ich das bisher mitgekriegt habe, geht man heute davon aus, findet sehr stark statt durch die größeren, mächtigeren Erwachsenen, mit denen wir sind. Meistens erstmal die Mutter. Eben das Kind, das weint. Also jeder von uns, der Vater ist, kennt das. Kind weint, nimmst es auf den Arm, wiegst es wie immer und es beruhigt sich. Und wir machen das auf eine sehr natürliche Art und aber auch auf eine bewusste Art. Wir wollen das Kind beruhigen. Wir beruhigen sein Nervensystem. Es ist aus irgendwelchen Gründen in einen Zustand gekommen, wo das Nervensystem wie überkocht, und wir beruhigen das Nervensystem, indem wir es in den Arm nehmen, indem wir Nähe geben, indem wir unseren Geruch geben, indem wir feine Worte sprechen, was immer, den Klang unserer Stimme. Und dann wachsen wir eigentlich idealerweise ja aus diesen Abhängigkeiten raus und sind immer mehr in der Lage, uns um unsere Bedürfnisse selber zu kümmern. Also fangen das Essen an, gehen selber aufs Klo, und auf der emotionalen Ebene lernen immer besser, unsere Emotionen zu regulieren. Unser Nervensystem, wenn es zu erregt ist, wieder runter zu regulieren. Und das ist der Idealzustand. Ich habe den Eindruck, wenig Menschen gelingt das so, vor allem wenn sie jung sind, wirklich auf allen Ebenen da aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen. Ich habe durch meine Geschichte mich sehr früh entfernt von meinem Elternhaus. Also wie gesagt, bin mit 10 ins Internat gegangen auf eigenen Wunsch. Was die innere Fähigkeit, meine Emotionen zu regulieren anging, war ich da keineswegs reif. Glaube ich, gibt es auch wenig Kinder, die das mit 10 sind. Und das Internat war dann nicht hilfreich dabei, das zu regulieren. Sondern im Internat habe ich sehr gelernt, einfach Emotionen zu unterdrücken. Das waren nur Jungs. Und Heulsuse war jetzt kein guter Job. Und ich stand da in der Gruppe, in meiner Wahrnehmung, quasi immer am Rand. Aus heutiger Perspektive nachvollziehbar. Aber aus der Lebensperspektive damals einfach schlimm. wirklich mit üblen Spitznamen belegt zu sein und quasi so den wie nennt man das? Den Prügelknaben. Ich bin nie geschlagen worden. Ich habe recht früh, bin ich recht groß geworden und körperliche Auseinandersetzung war nie mein Feld. Aber auf der emotionalen Ebene der Prügelknabe zu sein. Und dann war ich fertig mit dem Abitur und dieser Teil, mich selber zu regulieren, war einfach völlig unterentwickelt. Sieht man bei vielen Jungs, die sind dann total cool und du denkst dir, ey, cool ist was anderes, Alter. Cool ist, wenn du entspannt bei dir bist, ist nicht, wenn du dir den Harten gibst und jeder gestandene Mann sieht, ja, du bist halt der Bu. Ist ja gut, aber ist nicht das, was man selber als cool in dem Moment empfindet, als Heranwachsende. Aber so einer war ich halt. Und wenn ich mir heute Bilder anschaue von damals, dann denke ich mir, wow, Junge, dir geht's echt scheiße, aber du merkst es nicht mal selber. Also so weit weg von mir selber, dass ich es gar nicht gespürt habe. Und heute tut mir der Junge, der ich damals war, oder der junge Mann, der ich war, der tut mir in Teilen einfach leid, weil es ihm so scheiße ging. Wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, meine Emotionen zu regulieren, dann suche ich mir was im Außen, was es reguliert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich verschiedene Stoffe durchprobiere. Ob das damit funktioniert, Standard in unserer Kultur ist der Alkohol. In der neueren Kultur ist es über alle möglichen anderen psychoaktiven Stoffe mal zu gucken, was geht, was es hilft, was es bringt. Vieles auch über die soziale Gruppe, in die ich mich begebe. Also wenn ich mit meiner Peer Group bin, dann fühle ich mich stark. Ne? Gerade unter Jungs hast du ja stark dieses Phänomen von Klickenbildung dann auch, wo dann irgendein Kodex herrscht und dann ist quasi, wenn ich diesen Kodex erfülle, dann gehöre ich dazu. Und wenn ich dazugehöre, dann ist auf Stammhirnebene mein System beruhigt, weil dann ist mein Überleben gesichert. Ist jetzt noch nicht, dass ich mich emotional regulieren kann, aber es ist wie so ein, es tut so im System. Also diese Art Beruhigung ist drin. Und das hat sich fortgezeichnet dann, bis ich mit 25 eben eine Frau gefunden habe. Und das war unser Thema, deswegen sind wir drauf gekommen. Mit 25 mich entschieden habe, mit einer Frau zusammenzugehen, wo ich dann diese Abhängigkeiten richtig kultiviert habe. Unbewusst, erst im Rückblick sichtbar, aber gründlich.
Was für eine Geschichte. Welche konkreten Abhängigkeiten, wenn du sie benennen kannst, sind dann ganz konkret entstanden, wie du mit der Frau zusammengegangen bist? Also kannst du die einfach mal aufzählen? Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuhörer sich da wiederentdecken.
Ja, okay. Also ein Ding, was ich wirklich planvoll unbewusst ausgebaut habe, war finanzielle Abhängigkeit. Das habe ich bis auf die Spitze getrieben. Finanzielle Abhängigkeit insofern, also ich war was weiß ich, 20 bis 25 habe ich so von Jobs gelebt. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich hatte so das Gefühl, egal was ich studiere, ich habe das Potenzial, gut zu werden. Also das Kriterium fällt weg, dass ich sage, was kann ich gut, dann mache ich das, weil ich sprachlich begabt bin und musikalisch begabt bin und mathematisch begabt bin und das hat mir kein Kriterium gebracht und ich hatte zu der Zeit niemand, der mir gesagt hätte, guck doch mal, was du Spaß hättest. Und selber drauf gekommen bin ich nicht. Also da hätte ich mir einen Mentor jetzt rückwirkend gewünscht. Hatte ich nicht, hatte aber dann, wie ich zusammengegangen bin mit der Frau, quasi ihren Vater mit im Boot. Und ihr Vater, ja automatisch, wenn du mit einer Frau zusammenkommst, dann nimmst du die Familie mit. Nicht wohnhaft, nein, sondern einfach als Mensch, der war diesen paar Kilometer weg gewesen und der war mir sehr ähnlich. Und der ist so der erste Mentor gewesen als Erwachsener, den ich so heute nennen würde, der es wirklich gut mit mir gemeint hat. Das waren Versuche, wo es aber dann mehr um die anderen ging als um mich. Und das war der erste, der auch so in der Haltung war, mich zu fördern. Und der hat dann irgendwann gemeint, ey, mach mal eine Lehre, dass du überhaupt irgendeinen Abschluss hast. Und damit bin ich in Zimmerei reingekommen, in die ganze Bausphäre. Genau. Der ist leider sehr früh gestorben und hat meiner Ex-Frau ein Wohnhaus vermietet, vererbt. Und damit hatte sie das finanzielle Gewicht über Eigentum in der Beziehung. Und ich hatte meine Arbeitskraft. Und ich habe dann nach und nach, wir haben also dann das hergerichtet und vermietet und ein anderes Haus gekauft gehabt und da drin so ein Boardinghaus gemacht. Ich habe mich immer tiefer in eine finanzielle Abhängigkeit rein organisiert. Also ich habe das gemanagt. Ich habe das nicht realisiert, erst hinterher. Ich habe das ganze Ding von der geschäftlichen Seite her weitestgehend abgewickelt. Sie hat sich um die Kinder gekümmert. Klassische Teilung. Und war schon auch mit involviert im Geschäft und hat da unterstützt. Aber schwerpunktmäßig habe ich das gemacht. Und ich habe die Strukturen nach und nach so gebaut, dass ich nichts hatte, was bei mir ist. Und alles Eigentum quasi bei ihr war. Wo wir Schulden gemacht haben, die haben wir paritätisch gemacht. Also den Kredit unterschrieben bei der Bank, das haben wir mit gleicher Haftung. Aber das Eigentum, das bereits da war, das blieb komplett bei ihr. Auch die, was weiß ich, wie man das dann steuerlich gestalten kann, dass das Einkommen halt auf sie läuft. So. Also ich habe mich da voll in eine finanzielle Abhängigkeit reinmanövriert. Und wie gesagt, das habe ich gemacht. Das waren dann meine Ideen, wie man das... Und ich habe gedacht, das ist klug. Und bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, nee, das existiert gar nicht. Das ist nur ein Kopfprodukt. Aber da bin ich voll in Abhängigkeit rein. Und dann hast du natürlich auch die anderen Ebenen. Also Klassiker unter Männern ist, sich abhängig zu machen emotional davon, ob die Frau jetzt Lust hat. Also den eigenen Selbstwert nach dem Begehrtwerden durch die Frau zu definieren. Und dadurch ihr nicht nur eine Macht zu geben, sondern auch eine Verantwortung über mich, über mein, wie es mir geht. Also man hört so dieses Echo immer wieder von Frauen. Wenn ich ihn dann nicht lasse, dann ist er schlecht gelaunt, beleidigt, schmollt 3 Tage, however. Was natürlich eine ungesunde Dynamik auslöst, weil das macht weniger Lust aufeinander. Und schiebt der Frau eine Verantwortung für mein Wohlbefinden zu, die der Beziehung auch nicht zuträglich ist und meinem Standing bei mir. Whatever. Also einfach, ich zwinge die Frau in eine Position oder in eine Rolle rein, auf die eine oder andere Art. Die Art Abhängigkeit, die habe ich auch in der Zeit natürlich durcharbeiten müssen. Ja, und dann gibt es ja verschiedene Varianten, wie sich Sexualität miteinander entwickeln kann, aber dass es in eine gemeinsame Tiefe geht, wird erschwert davon, wenn einer sich abhängig macht vom anderen. In beide Richtungen. Das ist jetzt unabhängig voneinander, vom Geschlecht oder vom Mann oder Frau sein. Ne?
Wie hast du dann weitergemacht? Du hast dann festgestellt, scheiße, ich bin mega abhängig. Was ist denn da passiert? Was hast du da gemacht? Die Reißleine gezogen?
Ich habe es realisiert, wie unsere Beziehung erfüllt war. Also wir waren 20 Jahre zusammen und ich habe, wie die Beziehung vorbei war, habe ich realisiert, wie arg ich mich in Abhängigkeit manövriert habe. Und bin dann anders weitergegangen, habe mich dann selbstständig gemacht und habe eben mit dem Wissen, was ich über die Zeit dann im handwerklichen Bereich erlangt habe, über das Renovieren der verschiedenen Häuser und eben mit meinem Gehirn dahinter, das sich für alles interessiert, also nach und nach dann jedes Gewerk irgendwie die Nase reinhängt und schaut, wie kriege ich das so weit hin, dass es funktioniert. habe ich mich damit selbstständig gemacht.
Und wie hast du dich gefühlt, wie du festgestellt hast, dass du ja überall abhängig bist, dass du quasi im Spinnennetz bist sozusagen? Wie hast du dich da gefühlt? Was ist da passiert bei dir? Also emotional, sag ich mal.
Gemerkt habe ich es erst, wie ich raus bin und gemerkt habe, das war eine Illusion. Ich war nicht abhängig. Ich bin existenzfähig. Gut, jetzt habe ich halt nicht diesen finanziellen Rückhalt mehr. Aber ich kann mir mein Brot verdienen. Ich lebe auch ohne dem, wovon ich vorher geglaubt habe, ich bin abhängig.
Und bevor du dieses Bewusstsein hattest, also oder wie war der Weg dahin zu diesem, hey, ich bin ja gar nicht abhängig?
Das war normal, 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 normal. Es war ja das Normal, was ich mir gebaut habe. Und irgendwann wirklich mit dem Ende der Beziehung auch ein Realisieren, mein Normal war in weiten Teilen eine selbstgebaute Illusion.
Das heißt, das Schlussmachen oder das Cutten der Beziehung ist nicht aus dem resultiert, sondern es war ein anderes Thema.
Das war nicht der Erkenntnisprozess und dann die Beziehung beendet, sondern die Beziehung war vorbei und dann erkennen rückwirkend, oh, was habe ich mir da für einen Käfig gebaut? Was habe ich mir da für einen Käfig gebaut? Und will ich das? Und wo will ich denn eigentlich hin? Und wie will ich eigentlich leben? Und mit Männerarbeit hatte ich schon vorher zu tun. Also dieses Thema, wie geht man sein gut in diesem Leben, war vorher Thema schon. Und das ist dann nochmal anders eingekickt.
Wie hat denn deine Frau oder damalige Frau reagiert? Also die hat ja bestimmt auch irgendwie festgestellt, okay, du bist abhängig, bewusst oder unbewusst. Also gab es da so Situationen, wo du jetzt da konkret nennen könntest?
Nee, ich glaube, wir haben das beide ganz gut verdrängt gehabt, weil das war ja quasi unsere Realität, die wir uns gebaut hatten, mit den finanziellen Gewichten, die wir hatten, mit der Macht, die damit verbunden ist. Und mit der Trennung, wie immer bei Trennung, kommt viel Verletzung hoch. Wird spätestens dann da bewusst. Ich glaube nicht, dass die Verletzung erst da stattfindet, aber da wird sie bewusst. Und ich bin gegangen. Also war ich erstmal auch der verantwortlich war, in Anführungszeichen. Und das war ein Prozess, bis wir uns wieder so weit gefunden haben, dass wir gut miteinander reden können. Das haben wir ein paar Jahre gebraucht. Und ich bin total froh, dass das geklappt hat, dass wir heute einfach auch zurückschauen können. Sagen können, sag mal, wieso waren wir an der Stelle so bescheuert? Und so gemeinsam auf die jüngeren Varianten von uns gucken können und da in einem freundlichen Blick einfach so, ey, das haben wir einfach noch nicht gecheckt. Oh, das ist gut. Aber während der Beziehung, während es Realität war, haben wir, glaube ich, die Ebenen nur so in Momenten durchgeholt. Also ich erinnere mich an Gesprächsfetzen, wo ich wirklich so das beschrieben habe, aber nicht durchgeholt habe, es dann zu ändern. Sondern ich habe die Abhängigkeit in dem Moment gemerkt, ich habe sie dann auch formulieren können, wir haben darüber vielleicht geredet, aber wir haben es nicht geändert. Wir waren auch so drin in dieser Bewegungsrichtung, dass da noch nichts, dass wir nicht an dem Punkt waren, dass wir das hätten die Richtung ändern können.
Okay. Wenn du deinen jetzigen Standpunkt anschaust, wo du jetzt im Leben stehst, wie viel abhängig bist du oder bist du immer noch abhängig? Stell mal die Frage ein bisschen offener. Bist du immer noch abhängig und wenn ja, wo?
Ja, ich bin abhängig in unterschiedlichen Ebenen. Es gibt eine Ebene von Abhängigkeit, der ich mich ausgeliefert fühle. Also, oder wo ich mich als abhängig definiere, wo ich da eher noch in so einem kindlichen Bereich vielleicht drin bin.
Was ist das, wenn du es teilen möchtest?
Ich kenne diesen Modus in mir, quasi möge doch jetzt jemand anders dafür sorgen, dass mir gut geht. Solche Momente habe ich. Ja? Jetzt soll meine Liebste kommen und mich beglücken. Schon sind wir da. Oder soll mich bestätigen, dass ich mich begehrenswert fühle, soll doch sie mir zeigen, dass ich ein begehrenswerter Mann bin. So, in solchen Momenten würde ich jetzt nicht so draufschau sagen, das ist eher dieser abhängige Aspekt von mir. Und dann gibt es andere Momente, wo ich mich dann da frei machen kann. Oder wo ich das in dem Moment realisieren kann. Ah, da schaut der kleine Martin wieder vorbei. Ja, komm mal her. Lass uns mal kümmern miteinander, der Martin, der ich jetzt bin, und der kleine Martin, der sich da als abhängig von außen fühlt. Lass uns doch mal miteinander gucken, was gut kommt.
Du hast gesagt, du hast festgestellt, okay, du bist gar nicht wirklich abhängig und ab dann hast du es geändert. Aber so eine Abhängigkeit, irgendwie von einer Abhängigkeit loszukommen, das ist ja sehr, sehr schmerzvoll und das ist ja kein einfacher Prozess. So viele Leute, die irgendwie abhängig sind von Substanzen oder von Gefühlen oder von irgendwas, haben Entzugserscheinungen, nenne ich es mal. Wie war das bei dir? Gab es da auch sowas in der Richtung? Gab es da Schmerzen? Wie war der Prozess?
Aber gesagt, es lief synchron, das Ende der Beziehung und das Realisieren, dass ich eben auch finanziell nicht abhängig bin von ihr. Und das war die schmerzhafteste Phase in meinem Leben. Und ich habe das Glück gehabt, dass es recht schnell in mir irgendeine Schaltung klar wurde, wenn ich jetzt schon so einen hohen Preis zahle, dann will ich den maximalen Profit raus. Also wenn schon die Beziehung, die Sicht, wie meine Zukunft werden sollte, wir hatten ja natürlich Zukunftspläne, meine Arbeitsstelle, meine Wohnung, wenn so alles Mögliche wegbricht, Familie wegbricht, wenn ich den Schmerz in meinem Leben habe, dann will ich wirklich verstehen, möglichst tief verstehen. Und bin da reingegangen.
Aber diese Eier, da braucht man doch echt krasse Eier für, oder? Also wie hast du das aufgebracht?
Ich weiß nicht, ob man da krasse Eier braucht. Ich bin von meiner Art her neugierig und ich will schon immer verstehen. Und wirklich schon immer. Ich will verstehen. Das ist halt mit meiner Art, wie mein Hirn ist. Ich will die Dinge verstehen. Und verstehe jetzt immer mehr, wie arg ich so angelegt bin, dass ich wirklich tief verstehen will. Und halt auch das entsprechende Rüstzeug gekriegt habe. Ich habe das Glück, dass ich ein Hirn habe, das einfach auch viel checkt, was manches andere Hirn dann nicht checkt. Und das war schon immer so. Das ist auch da hochsensitiv. Ich habe schon immer mehr gespürt als andere. Meine Welt ist bunter. Und ich bin highly gifted. Ich habe ein hochkomplexes Hirn und das über Jahre trainiert. Als Jugendlicher auf der intellektuellen Ebene, der sich mit der Schule dann leicht tut. Und irgendwann halt gecheckt habe, wie läuft Schule? Irgendwann 9. Klasse, wo ich echt am Abkacken war. Habe ich gemerkt, wie das System funktioniert. Seitdem ging es leicht. Und solche Sachen. Also da habe ich halt auch die Ausstattung mitbekommen, für die ich nichts kann. Und habe, wie wir uns getrennt haben, war ich jenseits dessen, dass ich ja in dem Pfarrhaus auch geprägt bin, schon mal auf diesen Grundblick, bewusst entschieden auf dem spirituellen Weg seit 15 Jahren, roundabout. Und auch da ist es ja immer diese Frage, willst du dich einlassen? Willst du es verstehen? Willst du es tiefer zulassen? Und also diese Haltung, mehr Tiefe zuzulassen, hatte ich schon lange geübt. Und diese Übung konnte ich dann nutzen, wo ich mit diesem Schmerz konfrontiert war. Und dieses, okay, tiefer rein. Eine recht schnelle Reaktion war dann, ein paar Monate nach der Trennung, habe ich mich angemeldet für eine Gestalttherapie-Ausbildung. So, habe vorher schon viel selber in Therapie gearbeitet mit anderen und habe dann mich entschieden, ich mache eine Ausbildung in dem Feld. Aber das mit den Eiern, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch einfach eine Gnade gewesen, dass in dem Moment die richtige Inspiration kam und auch in dem Moment ich wirklich Menschen begegnet bin, die mich gehalten haben. Also auch diese Erfahrung von, es gibt so einen Bonhoeffer-Satz, also Bonhoeffer war ein Pfarrer, der im Zweiten Weltkrieg schon in Sicherheit war und zurückgekommen ist, weil er gesagt hat, ich muss bei meinen Leuten sein und mit ins KZ gegangen ist und auch dann kurz vor knapp umgebracht worden ist. Also Frühjahr 45, glaube ich. Und der hat so ein Gedicht mal geschrieben oder ein Lied, das heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat er geschrieben im KZ. In dem Leid. Und das habe ich als Kind gelernt als Lied. Wir haben eben viel gesungen und es war so eins dieser Kirchenlieder. Und das ist aber auch ein Modus, der in mir da ist, mit dem ich, das ist eins der Geschenke, die ich habe, dass ich diese Sicherheit habe, es gibt was Größeres, das mich hält. Und im Lauf meines Lebens lerne ich immer besser, in diesen Modus zu wechseln, wenn ich mich unvollständig fühle oder wenn ich eben das, was uns in Abhängigkeiten bringt, ist ja, dass wir denken, wir würden alleine nicht können. Wir brauchen irgendwas anderes, damit bla bla bla. Und nach und nach kriege ich das hin, bewusst in dieses, hey, Moment, ich weiß das, ganz tief drin weiß ich bin geborgen, ich bin gehalten, ich kann mich verbinden mit der Welt, ich kann mich mit den Kräften in allen Richtungen, mit dem Lebendigen verbinden, absichtsvoll, bewusst, willentlich, und dann fällt mein Gefühl von Unvollständigkeit, von Unvollkommenheit, fällt ab. Und das ist Übungsweg. Und diese harte Beat, dieser Zusammenbruch nach der Trennung, hat mir das, auf der einen Seite eben der Schmerz, der dann da ungebremst kommt, da habe ich weinen gelernt. Da habe ich echt Jahre trainiert, also nach dem Internat konnte ich keinen Tropfen mehr weinen. In der Beziehung habe ich es nach und nach gelernt, quasi mit dem Katalysator Frau, ist ja ein Standard unter Männern, ne? Mit dem Katalysator Frau können wir dann weinen. Sie hat den Schlüssel zu unseren Gefühlen. Und die kann sie freischalten. Wenn wir denn in der richtigen Situation sind, kommt sie ein Stückchen, können wir es vielleicht auch selber fühlen und nicht nur sie sagt uns, was wir fühlen. Das wäre so die ganz klassische Nummer. Ich vermute mal, bei meinen Eltern ist einiges so gelaufen. Oder in der Generation zumindest kann ich es beobachten. Und dann habe ich weinen gelernt. Und dann habe ich erlebt, dass ich vor Glück weine. Noch viel fremder. Also nicht nur vor Schmerz, das war schon vorher irgendwie in meinem Bewusstsein möglich, aber dann auch mal einfach vor Glück da sitzen und merke, wie mir die Tränen laufen und auch so, yeah, wieder was freigeschaltet, wieder was zurückerobert von meinem Menschsein. Ja, und dann dem nachgegangen, eben mit der Gestaltausbildung, die ja sehr im Jetzt ist, im Hier und Jetzt und Fühlen, sehr stark über den Körper wahrnehmen, gehört da basically mit rein. Und dem immer weiter und dann entsprechend anderen Dingen begegnet.
Oh, danke. Ja, irgendwie tatsächlich kommt mir gerade der Gedanke, so, dass wir schon wieder bei der höheren Macht angekommen sind. Das haben wir in mehreren Episoden schon immer wieder, sind wir auch darauf gekommen, dass es irgendwie eine Führung gibt. Und ja, wie du gerade erwähnt hast, scheint es bei dir auch so gewesen zu sein. Also es gab da irgendwas, was halt, wo du in dem Moment warst, was dich bereit gemacht hast, du bist deinen Weg gemacht oder hast deinen Weg gemacht, hast deine Fußarbeit gemacht. Und dann gab es eine Führung. Sehe ich das, würdest du das so unterschreiben?
Ich tue mich da ein bisschen schwer. Das als Führung zu bezeichnen, also ja, rückwirkend kann ich sagen, ich wäre nicht hier, wäre ich nicht genau den Weg gegangen und keine noch so unangenehme Erfahrung hat fehlen dürfen, sonst wäre ich nicht hier. Insofern kann ich rückwirkend sagen, ich war geführt. Auf der anderen Seite bin ich eben in diesem christlichen Kontext aufgewachsen und da wurde viel davon geredet und ich habe das nie verstanden, wie das denn funktionieren soll. Ich kann manchmal in dieses Bewusstsein reingehen, mich einer höheren Führung zu überlassen. Was das denn da ist, was führt, weiß ich nicht. Also diesem Christengott kann ich nichts anfangen. Das Kirchentum ist für mich irgendwie, hat ganz andere Intention als wirklich das Wachstum und das Heil der Menschen. Da sind andere Strukturen dahinter. Die Energie von Christus zu spüren, habe ich auch mal erlebt, war wunderschön. Das sind für mich verschiedene Felder, was Kirche ist und Interpretation und Christentum und was für Energie Jesus gehabt hat oder in die Welt gestrahlt hat. Wie gesagt, ich kann manchmal in dieses ich fühle mich geführt noch weniger. Eher so die Frage in die Welt, mich reinverbinden in alle Richtungen und dann fragen, was steht gerade an? Aber von der Haltung her eher so ein Ansatz, mich frei zu machen von Mindfuck, in meinem Kopf irgendwie entscheiden, was ist, sondern wie meine, nicht Tentakeln, sondern so meine Fühler in die Welt zu strecken und dann in so einem Response, in so einem Austausch mit der Frage und dann gucken, was kommt da als Antwort und daraus die Informationen zu ziehen, dass mein System, was auch immer das dann genauer ist, da fehlen mir Worte, rausfiltern kann, was steht für mich jetzt an? Also so eine Mischung aus Emotion und Intuition, die dann mir zeigt, wo geht mein nächster Schritt hin. Whatever, ich weiß es nicht. Es ist das Universum, aber nicht personifiziert in einem alten Mann mit Bart, sondern eher, ich bin eher bei dem Bild, das Lebendige oder die Quelle allen Seins. In den Kontext rein, super gut. Ich fühle mich da drin geborgen. Ich fühle mich gehalten im Lebendigen. Das Ganze spielt da rein, aber entzieht sich noch klaren Begriffen für mich. Ich würde es eher so sagen. Es ist eher eine Empfindung davon und auch eher, immer wieder kann ich in den Modus reingehen, eben mich dem anzuvertrauen, diesem Fluss des Lebens, kannst du auch sagen. Und nicht mehr irgendwie zu meinen, ich müsste paddeln, dass ich irgendwo ankommen kann, sondern und stromaufwärts, bla bla, sondern mich da auch reinfallen zu lassen. Zu gucken, dass ich ein gutes Boot habe, einen guten Container, in dem ich surfe, aber dann auch mich da reinfallen zu lassen und zu vertrauen, dieser Fluss, der führt da durch.
Kannst du noch so einer schwierigen Situation darauf vertrauen?
Nochmal bitte?
Hast du Momente gehabt, die richtig krass waren, die richtig schwierig waren, wo du vielleicht sogar an dieser Energie, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Universum im weiteren Kontext, Probleme hast, darauf zu vertrauen, dass es denn gut wird, dass es denn fließt?
Also, da bin ich gesegnet. Also okay. Diese Gewissheit habe ich tief drin. Egal wie scheiße, ich weiß, auch rein kognitiv, es geht immer weiter. Egal was war, meine Lebenserfahrung ist immer, egal wie es ausgeschaut hat, es ging weiter und es hat sich alles geändert.
Das heißt, du hast keinen Zweifel in dir, der dann sagt, ja, diese Energie, okay, aber mir geht's jetzt einfach scheiße. Also, verstehst du, was ich meine?
Das steht nebeneinander. Ja, das steht nebeneinander. Aber das bezweifelt nicht die Existenz des Lebendigen. Solange ich nicht als Anspruch habe, es müsse mir immer angenehm gehen, sondern Schmerz darf sein. Und auf der Position bin ich. Schmerz gehört zum Leben. Schmerz ist Schutz auch. Also ohne Schmerz würden wir uns verstümmeln. Aber was ich lernen kann, ist, wie viel Leid mache ich mir da draus. Und das ist mehr so mein Fokus.
Wenn wir schon auf der Bahn sind, für alle Zuhörer, hast du ja eine Anleitung, ein paar Tipps, wie man denn zu diesem Vertrauen kommt, beziehungsweise wie man sich selbst, ja, ich sag mal, in dunklen Momenten und auch in sonnigen Momenten auf diese Bahn bringen kann?
Oder gibt es Praxis? Das ist einfach, sich zu verbinden. Das ist alltägliche Praxis, sich da drin zu üben, auf der einen Seite den Bewusstseinszustand, ich bin ich, Martin, zu haben. Und parallel, zum Beispiel über Meditation oder über Gebet oder gibt es ja x Wege, auch über Musik, in einen transpersonalen Zustand zu gehen. Ich bin Leben. Gibt diesen schönen Satz von, Namen habe ich gerade nicht, komm nachher. Ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben will. Und wenn ich in diese Haltung reingehen kann, wenn ich mir das bewusst mach einfach. Das kann man zum Beispiel erleben in Musik, also sowohl wenn ich Musik höre, als auch wenn ich Musik mache, dass man merkt, ich löse mich gerade als ich auf. Ich bin einfach Leben. Das ist ein Zugang, den ganz viele Menschen haben. Und dabei ist nicht wichtig, welche Musik das ist. Ein Freund von mir, dessen Vater kürzlich gestorben ist, hat zu mir gesagt, wenn ich mir Heavy Metal auflege, dann laufen die Tränen. Es ist nicht wichtig, welche Musik das ist, sondern Musik ist ein Raum, wo wir da alle hin können, wo es uns ganz leicht fällt, in unseren seelischen Aspekt zu gehen und da frei zu werden von der Identität. Auf der anderen Seite bin ich. Und das kann man üben, diesen Wechsel. Und umso leichter fällt es natürlich dann auch, wenn es mir gerade als ich scheiße geht, wenn ich das trainiert habe, in den anderen Modus zu gehen und zu sagen, okay, meine Seele macht eine menschliche Erfahrung. Was steht heute auf dem Programm? Ah, jetzt ist gerade Scheiße kauen. Okay, wie mache ich das denn auf die effizienteste Art? Was habe ich denn schon gelernt? Ah, ich weiß ja schon, in jedem Mist, der mir passiert, ist ein Schatz verborgen. Also gucke ich jetzt den Mist an und studiere den Mist? Oder schaue ich, wie ich den auf die Seite kriege, dass ich den Schatz finde? Und nicht so viel Zeit damit verplemper, mich drüber zu erregen, wie scheiße es mir gerade geht. Sondern guck, okay, was ist der Gewinn? Was kann ich verstehen? Wie kann ich tiefer werden, weiter werden? Was kann ich da fühlen, was ich nur unter diesen unangenehmen Bedingungen überhaupt fühlen kann? Was mich ja wieder ausbildet, weil ich mich mehr tiefe, entsprechend auch andere wieder tiefer wahrnehmen kann. Entsprechend ein anderes Geschenk für die Welt sein kann, wenn ich das zugelassen habe. Weil jemand, der einen großen Schmerz erfährt, man fühlt sich nur von jemandem, der in derselben Tiefe war. Nur der kann mich wahrnehmen. Wenn ich mit einem großen Leid in der Welt bin, dann komme ich erst dann an oder fühle mich wirklich gesehen, wenn ich jemanden treffe, der dieses Leid kennt. Den schaue ich an und dem sehe ich in den Augen, du weißt, wovon ich rede. Und dann entspannt sich was im System. Ich habe den Eindruck, wir Menschen brauchen eine Bestätigung von außen, dass das, was wir wahrnehmen, wahr ist. Das können wir kognitiv nicht erzeugen. Aber wenn ich einen Menschen treffe, der sagt, ich habe auch ein UFO gesehen, dann weiß ich, dass meine Wahrnehmung von dem UFO wahr war. Auch wenn alle anderen sagen, das existiert nicht. Und genauso ist es mit jedem inneren Erleben. Wenn ich einen Menschen treffe, der in der Tiefe, in der Qualität von Schmerz war, vielleicht über eine andere Erfahrung, aber der da hingekommen ist, dann kriege ich diese Bestätigung und das gibt uns Frieden. Also jede Erfahrung, die für mich schwer ist, die für mich großer Schmerz ist, macht mich tiefer, bildet mich also aus für Menschen, die ein größeres Paket zu tragen haben, denen dieses Feedback geben zu können. So rum wächst meine Seele, also so what, tut nur weh. Ich bin Zimmermann, da haust du auf die Finger. Das gehört dazu beim Nageln. Und du kannst den ganzen Tag jammern oder du kannst sagen, oh, muss ich verarzten, was auch immer, je nachdem, was es ist. Und ansonsten, es tut nur weh und du machst weiter. Und das kannst du mit jedem anderen Schmerz auch machen. Es tut nur weh. Das Leben geht weiter. Also ich spüre den Schmerz, ich kümmere mich darum, dass es wieder heil wird. Aber ich lasse mich davon nicht vom Leben abhalten. Ich bin sturer Optimist. Das ist die beste Art, die ich bisher gefunden habe, mit dem Leben umzugehen.
Ich feiere es einfach. Absolut grandios. Wären jetzt super Schlussworte, aber wir haben da noch ein paar Fragen. Es ist absolut anzündend, zumindest kann ich für mich sprechen. Und optimisierend oder so. Auf jeden Fall Freude versprühend und ja, lebensbejahend. So kann ich das für mich sagen.
Jo. Lebensbejahend. Und das ist eine Entscheidung. Das ist nicht gegeben. Das Leben zu bejahen ist eine Entscheidung. Ich glaube, die einzige Freiheit, die wir haben als Menschen, ist Nein zu sagen. Und das ist oft dumm, diese Verweigerung. Das ist für mich viel sinnvoller, ins Leben reinzuspringen und Erfahrungen zu machen und dem zu trauen. Ich bin eine Seele, die eine irdische Erfahrung macht. Wie viel will ich mitnehmen? Ja, ich kann in einen, was weiß ich, Erlebnispark fahren und ganz am Anfang rutsche ich aus und fall hin, dann hocke ich mich auf die Bank und schmoll den ganzen Tag. Ticket abgelaufen, tschüss. Und ich sage, okay, hingefallen, okay, was mache ich jetzt, was mich aufbaut? Wo finde ich jetzt was ich spannend finde?
Also so ganz nach dem Motto, wenn ich morgens aufstehe und mit dem falschen Fuß aufstehe oder ich mache mir einen Kaffee und der Kaffee läuft an der Tasse vorbei oder was auch immer, dass ich das nicht als jetzt ist der Tag eh schon scheiße nehme, sondern das reframe oder einfach anders wahrnehme und sage, ja mei, dann mache ich mir halt doch mal einen Kaffee oder vielleicht soll es heute kein Kaffee sein, trinke ich einen Tee oder was weiß ich, sowas, meinst du?
Genau. Also einfach nicht auch da sind wir bei Abhängigkeit, nicht dem Äußeren die Macht übergeben und die Verantwortung übergeben für die Gestaltung meines Lebens. An keiner Stelle, und das ist der Reifungsprozess, glaube ich, an keiner Stelle in meinem Leben irgendwelchen äußeren Sachen die Verantwortung übergeben dafür, was in meinem Leben abläuft und wie es mir geht. Sondern eher, okay, da läuft Scheiße, warum bereite ich mir diese Scheiße? Was habe ich für einen Gewinn davon, wenn ich mich klein mache, wenn ich mich schwach mache, wenn ich mich schlecht mache? Was habe ich für einen Gewinn davon? Weil, du hast vorhin erwähnt, dass Verantwortung für Gefühle übernehmen. An dem Satz bin ich irgendwie jahrelang dagegen geknallt und habe nicht gewusst, was das soll. Ich glaube, für das Auftauchen der Gefühle kann ich keine Verantwortung übernehmen erstmal. Das ist, das erfahre ich passiv. Da fühle ich mich jetzt nicht als Opfer, aber ich erfahre das. Wo ich Verantwortung übernehmen kann, ist, wie gehe ich damit um? Hm. Was mache ich jetzt? Fühlt sich scheiße an, was mache ich damit? Erforsche ich's? Lasse ich das Gefühl zu? Drücke ich's weg? Deckel irgendwas drüber? Mache ich jemanden oder etwas im Außen verantwortlich dafür? Oder gucke ich nach innen? Mit was habe ich denn diese Situation eingeladen? Welche Entscheidungen habe ich in der Vergangenheit nicht getroffen, weil ich Schiss gehabt habe oder sonst was, die dazu geführt haben, dass es jetzt zu so einer Entwicklung gekommen ist, die für mich im Ergebnis unangenehm ist? So, das ist es, wie ich meine, wie man Verantwortung übernehmen kann für Gefühle. Aber das ist eher in der Reaktion drauf.
Du sprichst davon, dass wir Verantwortung für unsere eigenen Gefühle übernehmen müssen und dass wir irgendwie der Menschheit keinen Dienst damit tun, wenn wir sie jemandem anderen aufbürden. Und gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, das ist eine der ungesundesten Sachen, die wir machen können. Ich würde ganz gerne nochmal einen Aspekt reinbringen. Wie ist es mit, wenn wir Gefühle für andere übernehmen wollen? Weil ich habe so das Gefühl, das ist schon so ein bisschen, dass unsere Gesellschaft uns das beibringt, dass wir verantwortlich dafür sind, dass es anderen gut geht, indem wir uns halt so oder so verhalten müssen, damit halt der andere nicht gekränkt ist und so weiter und so fort. Oder lieber mal die Klappe halten oder irgendwie, ja, solche Sachen. Und wie stehst du dazu? Was würdest du sagen? Ist das gutes, gesundes Verhalten?
Es gibt dieses Konzept des Drama-Dreiecks. Das Drama-Dreieck hat drei Positionen. Da ist der Held, / Retter, da ist das Opfer und da ist der Bösewicht, / Täter. Unsere Kultur hat als tragende Aussage: Du bist schlecht, weil du Mensch bist. Dafür brauchst du Jesus, den Retter, damit du dann frei wirst vor Gott. Also das Drama-Dreieck ist bei uns Teil der Kulturdefinition. Wir brauchen einen Retter, um vollständig zu sein, um gut zu sein. Von daher lernen wir das alle sehr früh. Wenn ich da reingehe, ich muss mich irgendwie verhalten, damit du dich fühlst, bin ich dein Retter. Du hast dich nicht so verhalten, wie es für mich gut gewesen wäre, jetzt bin ich dein Opfer. Das Dumme am Dramadreieck ist, oder die Dynamik im Dramadreieck ist, die Positionen werden gewechselt. Also wenn wir zwei in einem Gespräch sind, und ich finde es ganz toll, was du sagst, und das baut mich jetzt total auf, ich mache das Opfer, du machst den Retter, alles gut. Erstmal, solange die Verteilung klar ist und wir haben Frieden da drin, beide in den Rollen, ist gut. Jetzt irgendwann wird es dich aber nerven, dass du mich dauernd aufbauen musst, weil ich nämlich nur Trübsal blas. Jetzt nimmst du mich und verschiebst mich vom Opfer auf die Bösewicht-Position. Jetzt hocke ich auf der Bösewicht-Position und denke mir, du Arschloch. Mach den Täter, der gehört zur Bösewicht-Position. Und dann fühlst du dich echt angepisst davon, dass du hast mir ja so viel geholfen und du hast dich so aufgeopfert für mich. Und jetzt bin ich so undankbar damit und beschimpf dich auch noch. Jetzt bist du mein Opfer. So, da können wir also ganz schnell wechseln. Das kann man innerhalb von einem Gespräch machen. dass man mal so schnell alle Positionen abgrast. Ich halte es für dysfunktional. Das ist alles nichts, was unsere größten Qualitäten wirklich rausbringt. Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie verhalten muss, damit jemand anders. Ich rede mal von Erwachsenen. Kinder, die mir anvertraut sind, nehme ich mal außen vor. Aber auch in der Partnerschaft. Ich muss mich nicht irgendwie verhalten, damit es meiner Liebsten gut geht. Die ist so erwachsen wie ich. Es ist ihr Job, dafür zu sorgen, dass ihr gut geht. Wenn ich mich unangemessen aus ihrer Wahrnehmung verhalte, dann bitte Grenze. Wenn sie sich unangemessen aus meiner Wahrnehmung verhält, dann bitte Grenze. Es ist mein Job, meine Grenzen zu erkennen. Es ist mein Job, auch zu merken, die sind elastisch. Heute ist die Grenze hier und morgen ist sie da. Ich muss also präsent sein, dass ich merke, nee, heute ist mir das Thema zu viel und morgen gerne. Heute ist mir die Annäherung zu viel oder zu schnell und andermal kann es anders sein. Ich muss mich kennen und mich mitteilen. Aber niemand ist dafür verantwortlich, was ich erlebe. Und in dem Moment, wo ich diese Verantwortung nach außen abgebe, aka die Verantwortung für andere übernehme, in dieser Ebene, mache ich die zum Opfer. Also im Zwischenmenschlichen für mich dysfunktional. Natürlich, wenn ich eine Firma habe, bin ich verantwortlich für meine Leute. Da mache ich die nicht zum Opfer, sondern wir haben uns eine Struktur gemeinsam geschaffen, wo ich diese Verantwortung übernommen habe. Das ist eine Zusage. So wie sie zusagen, dass sie mich unterstützen in dem, was ich als in meiner Firma mache. Da haben wir eine Vereinbarung. Also es ist nicht so, dass wir nicht Verantwortung zu übernehmen haben für andere. Aber nicht in diesem zwischenmenschlichen, ich muss mich irgendwie verhalten, dass es für dich leicht wird. Nö, wenn es für dich schwer ist, dann hast du halt was zu lernen. Und vielleicht hast du einfach nur zu lernen, zu sagen, ey, weißt du was, Martin, verpiss dich. Dich will ich nicht in meinem Leben. Und wenn du den Arsch nicht in die Hose kriegst, zu sagen, ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben, sondern irgendwelche Aspekte für dich einen Vorteil bieten, dass du das erträgst, mit mir zusammen zu sein. Jo, das ist deine Lernaufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, angenehm zu sein für dich. So sehe ich das.
Danke dir. Ja, resoniert total stark mit mir. Und ja, so auch das, was du vorhin gesagt hattest mit den Kindern, so ja, Kinder erstmal ausgenommen. Aber tatsächlich habe ich in unserer Gesellschaft auch oft das Gefühl, dass Kinder schon rangezogen werden, damit sie Verantwortung für die Gefühle ihrer Eltern übernehmen müssen. Und das finde ich ist halt auch ein ja, sehr, sehr krankes ja, System oder eine sehr, sehr kranke Beziehung. So, das ist eigentlich eine komplette Umdrehung der ja, Situation, wie sie eigentlich sein sollte. Und ja, ich glaube, irgendwie, ja, aus diesen Prägungen, so, da entstehen dann halt auch viele, viele Probleme, die wir dann im Erwachsenenalter beibehalten.
Das ist eine Entscheidung. Für mich sind das die Herausforderungen. Also wir kriegen alle irgendwie unsere Treffer als Kinder. So, relativ betrachtet, wenn ich sehe, wie meine Eltern aufgewachsen sind, was die als Kind ausgehalten haben, meine Fresse war es für mich gepampert. Wenn ich aber mein Leben für sich betrachte, ich habe auch meine Treffer abgekriegt. Und ich interpretiere das heute wirklich als wieder dieses Bild. Wir kommen als Seele auf die Welt, um hier eine menschliche Erfahrung zu machen. Und wir brauchen, um diese menschliche Erfahrung zu machen, um die Kräfte, die uns angelegt sind, um die wirklich entwickeln zu können und ins Leuchten zu bringen, brauchen wir Herausforderungen, an denen wir wachsen. Also, ich glaube, Miles Davis ist es. Der ist ja einer der genialen, nee, nicht Miles Davis, Louis Armstrong. Genialster Trompeter. Hat die Welt verändert mit seiner Musik. Wenn ich es richtig erinnere, ist er aufgewachsen in Bars. Und zwar deshalb, weil seine Mutter alleinerziehend war und das Geld zum Unterhalt über Prostitution verdient hat. Also war der Bu, während die Mutter gearbeitet hat, in der Kneipe. Und dort hat er Jazzmusiker gehört. Und dann hat er irgendwann angefangen mit Musik und die Welt verändert damit. Menschen berührt in der Tiefe, die einfach einzigartig ist in der Musik. War das jetzt gut oder schlecht? War das moralisch verwerflich, dass seine Mutter als Nutte gearbeitet hat? Oder war das okay? Oder wer will das denn einsortieren? Wir kriegen alle unsere Treffer ab und es ist die Frage, was mache ich draus? Auch was ist mir an Gelegenheiten gegeben, was draus zu machen? Da gibt es sicher unterschiedliche Chancenreichtum. Aber wir hier in westlich reichsten Ländern, gesichert, ausgebildet, super medizinisches System, Sozialsystem, dass keiner verhungern muss, medizinisches System, dass keiner an Krankheiten einfach so, also was weiß ich, Hautverletzung und dann verreckst du halt, weil du dir irgendwas einfängst. Zahnsystem, wenn dir ein Zahn eitert, ne, dann gehen wir halt damit um und nicht, ja, das war's dann halt, tschüss. So, wir leben echt super sicher, reich und gepampert, von daher, vom Lebendigen. Wir haben diese Ausnahmeposition, dass wir Qualitäten entwickeln können, die ich unter, wenn ich mich um die Existenzbedingungen dauernd kümmern muss, nicht so leicht entwickle. Also zumindest bilde ich mir das ein. Keine Ahnung, habe ich nie so leben müssen. Und das ist die große Chance, die wir hier haben, zu gucken, okay, wie wollen wir die Welt? Wohin wollen wir es bewegen? Was hat sich überlebt und wie bewegen wir es weiter? Und Kinder habe ich vorhin ausgenommen, weil da muss man, glaube ich, sehr nach Alter differenzieren, inwieweit ist die Verantwortung beim Erwachsenen, also diese, gerade diese Regulation, was ich vorhin mal angesprochen habe, sowohl emotional als auch auf den physiologischen Bedürfnissen, als auch auf den taktilen, ne? Also ein Kind in den Arm halten und ihm irgendwie den Kopf kraulen, einfach so diese Ebenen zu nähern. Da kann ein Kind keine Verantwortung übernehmen, weil es noch kein Bewusstsein hat, lange Zeit. Aber natürlich können die Eltern bei Zeiten dem Kind Bewusstsein beibringen, über die eigenen Gefühle. Natürlich können die Eltern bei Zeiten dem Kind beibringen, die eigenen Gefühle zu regulieren. Und zwar beibringen, wie das geht, nicht einfach reiß dich zusammen. Ja, das war die Art, wie ich viel gelernt habe, reiß dich zusammen. Das heißt, dissoziier. Indianer spürt keinen Schmerz, ja, der ist immer neben der Kappe. Der weiß überhaupt nicht, wer er als Ganzes ist. Also dieser Indianer, in diesem Indianer spürt keinen Schmerz, der ist immer neben der Spur. Es ist nicht mein Idealbild von einem gesunden, reifen Menschen, ob männlich oder weiblich. Und das kann man Kindern beibringen, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wie man soziale Konflikte so angeht, dass man weder sich da tot machen muss drin, noch, also in den Freeze-Modus geht, noch die anderen platt machen muss, sondern wie das geht in der Kooperation, in der Koexistenz. Und in dem Maß, wie sie es gelernt haben, kann man ihnen die Verantwortung dafür auch eben lassen. Aber in dem Zusammenhang habe ich Kinder ausgenommen, weil die das eben erst lernen müssen. Aber als Erwachsene haben wir genug Rüstzeug mitbekommen, dass es dann die Entscheidung ist, mit welchen Büchern setze ich mich auseinander, mit welchen Menschen setze ich mich auseinander, welchen Feldern setze ich mich aus, um mich davon inspirieren zu lassen.
Ja, schöner Reminder. Danke dir dafür. So, auch einfach nochmal zu, ja, sich dem bewusst zu machen, dass das jetzt halt auch ein Luxus ist, dass wir hier jetzt sitzen und unser Herz öffnen können. So, ne, dass wir halt irgendwie in anderen Kulturen oder in anderen Zeiten, wo Männer ganz, ganz andere Probleme hatten, sowas wie Herzöffnung noch gar nicht, ja, auf dem Tablett zu finden war. Und dass wir jetzt aber tatsächlich an dem Punkt sind, wo wir das machen können.
Vielleicht. Also ich weiß nicht, ob das früher nicht möglich war, aber ich weiß, dass wir großes Potenzial haben und große Freiheit haben. Ich höre von Berichten, Reiseberichten, überall, wo Menschen aus unserer reichen, kalten Zivilisation in arme Regionen der Welt kommen, dass die Menschen dort viel warmherziger sind, viel herzoffener, Männer wie Frauen. Also es scheint jetzt nicht gekoppelt zu sein, diese Möglichkeit. Aber ich sehe bei uns einfach hohes Potenzial oder hohe Möglichkeit in dem Reichtum, in dem wir leben dürfen, das auf eine besondere Art zu erforschen und mit umzugehen.
Ja, möglicherweise hat es damit zu tun, dass wir Ja, und manche Stellen das Herz gar nicht mehr öffnen müssen, um ein Zusammenleben zu organisieren, was die dann eben schon noch müssten, dürfen, wollen.
Mag sein. Ja, klar. Ich gucke immer lieber auf die Chancen als auf die Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, ich bin extrem pragmatisch.
Und natürlich stur drauf.
In meiner Struktur. Auch das, genau. Also Schwierigkeiten kann man dann angehen, wenn sie da sind. Die brauche ich mir nicht vorher überlegen. Natürlich macht Weitsinn in einem gewissen Maß Sinn. Aber nur da, wo es Weitsicht ist und nicht irgendwie Horrorprojektion in die Zukunft. Und also mehr so eine, keine Angst, sondern ein Gefahrenbewusstsein. Was an potenziellen Gefahren ist da? Ein Bewusstsein dafür, aber umgehen damit, wenn es wirklich da ist. Und nicht schon vorher irgendwie Dinge vermeiden, weil es könnte ja, könnte auch anders, weiß ich immer vorher nicht.
Ist ja dann nur mein Fuck. Also im Endeffekt, es könnte ja sein, dass XY Angst davor, ich lebe mein Leben nicht und dann bereue ich es. Ja, scheiße.
Noch dümmer, wenn ich es bereue. Also wenn ich nicht mal die Größe habe, meinem jüngeren, ängstlicheren Ich zuzugestehen, auch damals habe ich das Beste, was mir möglich war, getan. Sondern heute bin ich schlauer und heute haue ich mir dafür damals eins auf die Hucke, was ich für ein Idiot war. Und trainiere nur meine Selbstverachtung auf der nächsten Ebene, was niemand nützt, außer dass es mich klein und schwach hält. Und damit folge ich eigentlich nur einer Dynamik, die im Patriarchat wirklich sehr gut differenziert, permanent auf allen Ebenen läuft, diese Selbstabwertung. Und der Effekt von Selbstabwertung ist eigentlich nur, mich schwach zu machen, nicht in meine Größe zu kommen, nicht in das, was ich als Potenzial habe, das wirklich zu entwickeln und damit führbar zu sein, lenkbar zu sein. Also es sind Machtdynamiken, die für mich dahinter hängen. Ob irgendjemand an der Position ist, das bewusst zu regeln, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Ich bin in der Position, das zu knacken für mich. Das interessiert mich mehr. Und einfach aus dieser Selbstabwertung, wo immer sie mir begegnet, da bin ich fuchtig. Also das ist auch im Coaching mit mir super wichtig, dass ich da sehr fein die Ohren drauf habe, wenn sich jemand irgendwie so die klassische Geißel gibt. Na, und ich sehe dann immer so ein, ich bin evangelisch, ich kann das dann schön sagen von außen, ich sehe so eine katholische Prozession irgendwo im Mittelalter, wo die Leute sowieso schon nur Lumpen haben, aber dann auch noch, um irgendwie ihr Seelenheil zu bekommen, auf den Knien sich selbst geißelnd irgendeinen Weg entlang krabbeln oder so. Und aus tiefster Überzeugung, das ist der Weg ins Heil. Also keine Verachtung dafür, sondern ich sehe dieses Leid dann, was sich die Menschen auch noch selber zufügen, weil sie angeleitet worden sind, auf dem Weg würde es ins Heil gehen. Und ich glaube das nicht, dass Selbstgeißelung hilft. Verantwortungsübernahme, wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich Scheiße gebaut. Und trotzdem, der ich in dem Moment war, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich das Beste getan, was mir in dem Moment möglich war. Ich kenne ganz wenig Menschen, die gibt's, die sind aber wirklich super wenig, die bewusst bösartig handeln. Absichtsvoll andere schädigen. Die gibt's. Aber die meisten Menschen sind anders unterwegs. Und zwar, die meisten heißt 98%, 99%. Also Psychopathen, Menschen, die krankhaft keinen Zugang haben zur Empathie. Krankhaft im Sinne von normal. Die einfach so gestrickt sind, sie spüren das nicht. Die voll manipulativ unterwegs sind, die gibt's. Und ich habe mal kürzlich was gesehen, in der Normalbevölkerung 1%, im gehobenen Management 3% bis 4%. Hochintelligente Menschen, die völlig abgeschnitten sind von jeder emotionalen Ebene und nur aus diesem anderen Bewusstsein raus agieren. Psychopathen definieren wir als krank, aber das sind ganz, ganz, ganz wenig. Und wenn ich Scheiße baue, war ich wahrscheinlich nicht in einem psychopathischen Zustand, sondern in einem beschränkten Bewusstsein von der Situation und den möglichen Folgen. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich trotzdem das Beste, was mir in dem Moment möglich war, getan. Von daher macht es keinen Sinn, mir rückwirkend die Geißel zu geben.
Ja, vielen Dank für das Bild. für mich kann ich sprechen, erleichtert es auch Dinge in der Welt anzunehmen, die zum Beispiel auch gerade passieren. Also um nicht zu sagen, alles geht vor die Hunde oder so, sondern einfach zu sagen, okay, da sind einfach Leute gerade an der Macht, die Dinge tun, ja, die sie aus so einer Beschenktheit tun.
Und wir kennen die größeren Zusammenhänge nicht. Also wir wissen aus der deutschen Geschichte, es hat das Dritte Reich gebraucht, damit die Verfassung entwickelt werden konnte. Das war der energetische Ablauf. Nur durch diesen Horror des Dritten Reichs war hinterher die Motivation da, die deutsche Verfassung zu entwickeln. Und die ist wunderbar. Und was also in den größeren Wellen von Geschichte abläuft, was da energetisch notwendig ist, dass eine Evolution der Menschheit stattfindet oder eine Gesellschaft, das überschaue ich nicht. Ich weiß, dass ich in meinem Leben, ich habe die schweren Momente gebraucht, um quasi da den Schwung zu kriegen in andere Ebenen von Glücklichkeit und oder Glück und Verbundenheit zu kommen, habe ich die Momente von Verlassenheit gebraucht, um die Illusion da drin zu sehen. Und dann so, also es hängt für mich zusammen, es ist nicht so zu sortieren, es ist immer verbunden. Ich bin immer Yin und Yang gleichzeitig. Und spannender finde ich den Blick, okay, wovon ist gerade mehr? Und wie bewege ich das als eins oder das andere? Ich kenne keinen Bereich, wo das wirklich Sinn macht.
Liebe Martin, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du an die Zuhörer noch ein Schlusswort übergeben, eine Intention, eine Vision? Hast du da irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
In mir habe ich ein völlig klares Bild, dass es ist eine Art Bruderschaft der Männer gibt. Ich bin mit jedem Mann verbunden im Mannsein. Und das ist eine Sicht, eine Qualität, wo wir noch ganz viel ausbauen können. Dass wir aus dem, was uns patriarchale Gesellschaft gelehrt hat, an Konkurrenzdenken, an eben, ich bin nicht verbunden mit einem Mann, höchstens mit einer Frau oder meinen Kindern und nicht grundsätzlich mit allen Männern. Vielleicht noch als Mensch mit allen Menschen, aber mit allen Männern auf keinen Fall. So dieses Ding. Das halte ich für total wichtig, dass wir das knacken. Und das macht ihr ja hier mit eurem herzoffenen Podcast, dass wir unser Herz aufmachen und ins Miteinander gehen als Männer, weil das geil ist. Als Mann unter Männern ist einfach geil. In dem Fall nicht sexuell, aber von der Kraft her. Von der Power, die ich in meinem Leben nie gehabt habe, wenn Frauen dabei sind. Es ist eine bestimmte Qualität, die ich nur unter Männern habe. Es ist eine bestimmte Art von Herzlichkeit, von sich verstehen, von sich ermutigen, von sich unterstützen, die einfach einzigartig unter Männern ist in meinem Erleben. Und das wertet nichts ab, was wir mit Frauen haben. Ich finde sie wundervoll. Aber am schönsten kann ich das erleben, wenn ich beides habe. Wenn ich Erleben habe, wo ich mit Männern und nur mit Männern bin und mich da dem Lebendigen aussetze in allen Facetten, lerne mich zu zeigen und lerne Bäume auszureißen. So, alles mach. Tanzen und wild sein und ganz still sein und eingekehrt sein. Und eben alle Facetten mit Männern im rein männlichen Feld und im gemischten Feld mit Frauen. Oder mit einer Frau. Dass wir uns diese Armut, die wir da nach und nach kulturell entwickelt haben, dass wir das aufknacken, das wünsche ich mir. Weil das genial ist. Und weil ich bei so vielen Männern sehe, denen fehlt schon der nächste Freund. Denen fehlt schon ein Mann, bei dem sie mal irgendwie den Kiefer auseinanderkriegen und sagen, du, mir geht's gerade scheiße. Und ich komme an der Stelle in meiner Beziehung nicht klar. Oder ich habe Angst wegen dem Job. Oder ich habe Angst, dass ich krank werde oder irgendwas. Einfach diese verletzlichen Teile zu zeigen. Und wir brauchen das. Mir geht es so viel besser, seit ich einen Freund habe. Und ich merke, wie das immer tiefer wird. Und mir geht es so viel besser, seit ich solche Sphären, wo nur Männer sind, Besuch. Und ich merke, wie das immer reicher wird. Und das ist vielleicht unser Kulturentwicklungsauftrag dieser Generation.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank dafür. Wie kann man dich erreichen?
Oh, meine Webseite ist mannreifung.de. Das ist Projekt, das ist Ausrichtung, absichtliche Reifung als Mann. Also mannreifung.de, und da drauf gibt es, was wir an Workshops machen. Wir heißt Stefan und ich. Der ist mein Best Friend, Best Buddy seit dieser Trennung. Kurz vorher haben wir uns gefunden und seitdem wird das immer besser. Wir machen zusammen Workshops, Wochenworkshops. Jetzt im Mai läuft zum Beispiel eine, im späten Sommer läuft eine. Darüber kann man mich erreichen, was Coaching angeht. Im Herbst wird es einen weiteren Männerkongress geben. Das ist dann auch auf der Webseite. Also man findet so die Sachen über mich, findet man da drauf. Und wer auf Facebook guckt, da ist es Martin Braun, Männercoach. Ein Format, in dem man dieses Erleben von Bruderschaft, von Mannsein oder Männern, in dem man das gut spüren kann, ist für mich, was wir jetzt seit 4-5 Jahren in Nürnberg machen, Männerkreis ums Feuer. Wenn dich das interessiert, bitte nimm's und mach dein Ding draus. Du findest eine Beschreibung auf der Webseite, was die Idee dahinter ist. Du kannst mich gerne anfunken über die Webseite, wenn du Fragen dazu hast. Wenn das ein paar Männer machen im deutschsprachigen Raum, ist schon die Ausrichtung da, dass wir dann regelmäßig uns da treffen. Es geht darum, Männer treffen sich ums Feuer, weil Männer sitzen schon immer ums Feuer, seit es Menschen gibt. Und das Feuer macht was mit uns. Und das Feuer wird häufig synonym gesehen mit einer gewissen Qualität vom Männlichen. So, wir treffen uns ums Feuer. Wir haben ein Thema, das menschlich ist, aber eben auf der männlichen Seite. Betrachten wir es aus unserem männlichen Erleben raus, was auch immer das im Detail heißen soll. Und wir reden dann vom Herzen und wir hören mit dem Herzen zu. That's it. Es geht ein Redestab rum. Das heißt, einer, der den Stab hat, der spricht. Der Rest ist ruhig. Wir bleiben stark am Thema, reden nur von uns. Keine Politik, keine Philosophie, kein Sport, keine Ablenkung nach außen, wie wir das gelernt haben. Sobald es irgendwie nach innen gehen soll, fängt das Gehirn das Plappern an, weil es gefährlich wird, weil wir da keine Routine haben, uns zu zeigen. Und das trainieren wir in dem Kreis. Und eben, das Format ist beschrieben auf der Webseite. Wenn du mehr wissen willst, funk mich an. Und ich freue mich über jede Runde an Männern, die entsteht und wo Männer, was ich gesagt habe, wo wir diese Kulturaufgabe, uns die innere Welt zurückzuerobern, des Menschseins und die ins Mannsein wieder zu integrieren. Wo immer das stattfindet, wo immer das unterstützt wird, wachsen wir alle miteinander, wächst das Feld und unsere Jungs, die nach uns kommen, die haben es leichter.
Alles klar, vielen Dank. Wir werden natürlich diese Informationen in den Shownotes verlinken. Und dann sage ich, große Umarmung, großer Hack. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit, für deine Worte und dein Herz. Und ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn es heißt Joe and Curve, der herzoffene Männer-Podcast. Männer, bleibt wach.